Ich habe der Predigt heute den Titel gegeben, warum Beten so entscheidend ist. Ich möchte gerne mit euch über das Beten nachdenken. Die Bibel sagt natürlich ganz viel zu dem Thema und es gibt da einen ganz großen Reichtum des Gebets zu entdecken und ich werde auf ganz, ganz vieles überhaupt gar nicht eingehen. Und Jesus selber hat auch ganz viel darüber gesprochen und gelehrt. Ich will mit euch heute aber eine Geschichte anschauen, die im Alten Testament erzählt wird. Sie steht in 2. Mose 17 und ist ein Erlebnisbericht des Volkes Israel, das vor wenigen Wochen, vor wenigen Monaten, nach vielen Jahrhunderten spektakulär aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden ist. Und die Israeliten sind gerade dabei, äußere Distanz zu Ägypten zu gewinnen, auch innere Distanz zu dieser Zeit. Und sie vertrauen darauf, dass Gott sie in das Land führt, dass er ihnen versprochen, dass er ihnen verheißen hat, wo sie dann endlich als freie Menschen unter Gott und unter seinen Verheißungen leben können. Und dann passiert Folgendes, und das will ich euch vorlesen, das steht in 2. Mose 17, die Verse 8 bis 13. Als die Israeliten bei Rephidim lagerten, da rückten die Amalekiter an, um Israel anzugreifen. Mose befahl dem Josua: Wähle kampferprobte Männer aus und zieh mit ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter. Ich selbst werde mich morgen auf den Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand. Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Mose es befohlen hatte. Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Mit der Zeit wurden Mose die Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. So konnte Josua das Heer der Amalekiter besiegen. Soweit das Wort Gottes hier. Ich habe die Geschichte, glaube ich, das erste Mal im Kindergottesdienst gehört. Und ich fand es als Kind wahnsinnig cool, mir vorzustellen, wie der Mose sich da auf den Hügel stellt und die Arme ausbreitet und das Volk segnet und Gottes Hilfe und sein Erbarmen runterfleht. Und dann kommen noch Aaron und Hur und helfen ihm und stützen die Arme, sodass Mose irgendwie seine Kraft behalten kann. Und bis heute finde ich das ein ganz tolles Bild von Leiterschaft. Leiter sind Menschen, die für die ihnen anvertrauten Menschen beten, für sie einstehen. Egal, ob man das als Elternteil macht oder als Kleingruppenleiter, als Gemeindeleiterin, Gemeindeleiter oder vielleicht bist du Arbeitgeber, vielleicht bist du ein leitest du ein Team auf der Arbeit oder bist eine Lehrerin, Lehrer oder hast andere Leute, für die du verantwortlich bist. Man steht für Gott vor andere Leute ein und bittet um seinen Segen, sein Erbarmen, seinen Beistand, seine Hilfe. Ich will einige Beobachtungen mit euch an dem Text machen, dann zwei typische Fragen an den Text stellen und das Ganze dann für uns anwenden. Die erste Beobachtung ist folgendes. Israel wird angegriffen, ohne das gewollt und ohne das provoziert zu haben. Die Amalekiter, von denen Israel angegriffen wird, sind ein Nomadenvolk gewesen, das ursprünglich von Esau abstammt und den Israeliten immer mal wieder sehr feindselig gegenüber eingestellt war. Aus einem Grund, der hier nicht näher genannt wird, ziehen die Amalekiter auch dieses Mal gegen Israel aus, die ja, wie gesagt, auf der Reise sind in das Land, was Gott ihnen versprochen hat. Und Israel wird hier also in einen Kampf hineingezogen, den sie gar nicht gesucht oder gar nicht gewollt haben, den sie auch nicht ausgelöst oder provoziert haben, aber dem sie nicht entkommen können. Und ich weiß nicht, ob du das auch aus deinem Leben kennst, ich kenne das aus meinem Leben, dass wir manchmal in Kämpfe hineingeraten, die wollten wir gar nicht. Wir wollen damit gar nichts zu tun haben, aber sie greifen einfach nach uns, wir müssen uns denen stellen. Ich weiß nicht, ob das bei euch gerade so ist, ne? Manche Kinder kommen vielleicht aus der Schule mit einem mega blöden Stundenplan, furchtbare Lehrer, die sie erwischt haben und auf einmal hast du mit Themen zu tun, wo du sagst, ey, muss das sein, hätte es nicht auch anders sein können und du weißt, es erwartet Stress und deine Zeit voller Kämpfe zu Hause. Oder vielleicht weißt du schon, die nächsten Monate auf der Arbeit, die werden richtig schwierig und bis Weihnachten hoffst du einfach nur zu überleben. Es kommt Umstrukturieren auf dich zu, es werden Arbeitsplätze irgendwie verloren gehen, Kompetenzen neu aufgeteilt, Aufträge und Zukunft spielen eine große Rolle und du fragst dich, wie komme ich da durch und was wird das alles mit mir machen? Oder es tauchen Leute aus deinem Umfeld auf, die fangen auf einmal an, dich zu bedrängen und du weißt gar nicht, was wollen die denn von mir? Aber die haben irgendwelche Themen, mit denen sie dann auf einmal dein Leben irgendwie schwierig machen. Oder vielleicht gibt es ein Thema von Gesundheit, was auf einmal auftaucht, ein Thema von Finanzen. Auf einmal denkst du, warum denn und warum muss ich denn jetzt hinein? Manchmal geraten wir in Dinge, die wir gar nicht wollten. Wie reagiert das Volk? Mose trifft als die Anführer zwei Entscheidungen. Die erste Entscheidung ist, wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen. Die Feinde sind im Anmarsch, wir können nicht fliehen, wir können sie auch nicht ignorieren. Wir müssen uns dem Ganzen stellen. Und nimmt dann sich dann den Josua, das ist die Nummer zwei im Volk, und sagt, ey, such dir ein paar Männer, die irgendwie kämpfen können und stell dich mit denen dem Feind. Und so kam es dann auch. Die Amalekiter greifen tatsächlich an und dann schlugen sich da zwei Völker. Mann gegen Mann, eins gegen eins, ein Kampf ums Überleben, ein Kampf um Weiterkommen, Sieg oder Niederlage. Die andere Entscheidung, die Mose traf, war die zu sagen, ich gehe auf einen Berg und ich rufe Gott um Hilfe und Beistand und Erbarmen an. Dafür steht der Stab in der Geschichte. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und das ist die zweite Beobachtung, die wir machen. Für Mose gehören zu handeln und zu beten zusammen. Handeln und Beten sind eins. Die alten Lateiner hätten gesagt, ora et labora, beten und arbeiten, arbeiten und beten. Beides hat gemeinsam Platz. Dann die dritte Beobachtung. Und hier liegt die eigentliche Provokation der Geschichte. Gott reagiert nicht auf die kämpfenden Soldaten. Gott reagiert auf den betenden Mose. Die Entscheidung, ob Israel gewinnt oder verliert, hängen am betenden Mose. Mose erzählt uns, als er aufhört zu beten, in der Symbolik hier, dass die Arme schwächer werden, da wird es für das Volk kritisch. Da stehen sie in der Gefahr zu verlieren. In dem Moment wurden die Feinde stärker, sie machten Boden gut und Israel wurde zurückgedrängt und eine Niederlage wurde immer wahrscheinlicher. Aber wenn Mose betete, wenn er weitermachte, um Gott um Hilfe und Rettung anrief, dann machte Israel Boden gut. Dann konnten sie die Feinde, die Amalekiter zurückdrängen, die Stimmung stieg und der Sieg wurde wahrscheinlicher. Und so kam es dann am Ende auch. Weil Mose betete, weil Mose durchhielt, gewannen sie am Ende diesen Kampf und behielten ihre Freiheit. Und eine letzte Beobachtung. Mose braucht Hilfe beim Beten. Mose brauchte Menschen, die sich mit ihm verbanden und ihm die Arme stützten, dass er vor Gott stehen konnte, um zu beten und für das Volk einzustehen. Mose brauchte einen Aaron. Mose brauchte einen Hur, sonst hätte er im Gebet das nicht zu Ende bringen können. Soweit mal die Beobachtung. Ich will dem Text zwei Fragen stellen, die wir bei uns bei jeder Bibellese eigentlich immer stellen. Und uns fragen, und durch die wir uns fragen, ey Gott, was möchtest du uns sagen? Erstens, was lernen wir in diesem Text über Gott? Und die zweite Frage ist, was lernen wir in diesem Text über unser Leben? Die erste Frage, was lernen wir hier über Gott? Wir lernen, dass Gott sich manchmal an unser Gebet bindet. Wir lernen, dass manchmal sich Gott an unser Gebet bindet. Vielleicht klingt das ein bisschen befremdlich für dich zuerst, weil wir ja von der Schrift her auch lernen, Gott kommt zu dem Ziel, was er sich vorgenommen hat. Was Gott will, das passiert. Was Gott möchte, das wird auch kommen. Und das stimmt. Er handelt manchmal komplett ohne unser Zutun und ohne unsere Bitten von uns als Menschen. Die beiden Bünde in der Bibel, das Alte Testament und das Neue Testament, sind alleine auf Gottes Handeln zurückzuführen. Gott erwählt sich Israel, schließt einen Bund mit ihnen, weil er es wollte, weil er handelte. Israel hat damit überhaupt nichts zu tun. Israel war ein ganz unbedeutendes Volk, nichts Besonderes, nichts Großes. Er erwählt dieses Volk. Und im Neuen Testament ist es ganz genauso. Jesus kommt auf diese Welt und er geht ans Kreuz zur Rettung für alle Menschen, nicht nur für ein paar, für alle, ohne dass wir ihn darum gebeten hätten, ohne dass wir das beeinflusst hätten, einfach nur, weil Gott uns retten möchte, einfach weil Gott uns bei sich haben will. Es gibt ganz viele Geschichten in der Bibel, da wird deutlich, Gott will es so und deswegen passiert es so. Und dann gibt es genauso aber auch Geschichten wie diese hier, in denen entscheidet sich Gott, seinen Willen und sein Handeln an das Gebet der Leute zu binden. Beide Linien in der Schrift, beide Entscheidungen in der Schrift gibt es. Und wenn ich ehrlich sein möchte, mir gefällt es nicht. Ich weiß nicht, ob es dir gefällt, ich finde es gar nicht so cool. Was wäre, wenn Mose die Nacht schlecht geschlafen hätte? Was, wenn er sich mit seiner Ehefrau gestritten hätte und keinen Bock hätte? Was wäre, wenn er keine Lust zum Beten gehabt hätte? Oder einfach nur gesagt hätte, ach, die Amalekiter, immer diese Amalekiter, sollen sie doch kommen, wir schaffen das schon. Diese Geschichte sagt uns, Gott handelt, weil Mose betet. Und solange Mose betet. Um einen Sieg betet. Hört er aufgehört zu beten oder hat, als er aufgehört hat, kommen sie in Schwierigkeiten, weil er durchgehalten hat, haben sie am Ende gesiegt. Wenn man die Geschichte im Kontext liest, dann kann man sehen, dass Gott sich ganz viel Mühe gegeben hatte, seinem Volk zu erklären, ey, ich versorge euch, ich kümmere mich um euch, ihr seid mir wichtig, ich bin euer Versorger und zwar in allen Bereichen. Bezieht mich ein, arbeitet eng mit mir zusammen und ich gebe euch, was ihr braucht. In den Versen vor unserem Text hatten die Israeliten kein Wasser mehr gehabt, waren da durch die Wüste gewandert und konnten nichts mehr zu trinken finden. Und alles, was sie probiert haben, ist gescheitert. Und Gott macht dann aber durch den Mose klar, ey, ich will euch versorgen, redet mit mir. Und dann befiehlt Gott dem Mose, auf einen Felsen zu schlagen. Und als er das tut, geht dieser Felsen auf und auf einmal kommt wie verrückter Wasser rausgeströmt und Gott versorgt dieses Volk Israel mit Wasser. In Kapitel 16 versorgt Gott das Volk übernatürlich mit Wachteln und mit Manna. In Kapitel 14 sind sie durch ein Meer gezogen, was Gott einfach mal in der Mitte geteilt hatte. Gott macht also seinem Volk klar, was ihn ja gerade erst richtig kennenlernte, ich habe alle Macht, euch zu versorgen. Ich habe alle Möglichkeiten, euch zu versorgen. Ich habe die ganze Palette drauf, übernatürlich, spektakulär, aber auch, indem ich euch einfach Gelingen schenke. Und das ist auch die Botschaft dieses Textes aus Kapitel 17. Gott besiegt die Amalekiter gemeinsam mit seinem Volk. Und das ist das, was wir heute hören dürfen. Gott möchte mit dir und mir zusammenarbeiten. Gott möchte unser Partner sein. Er möchte mit uns kooperieren. Er möchte von dir gebeten sein, mit einbezogen sein und gemeinsam mit dir helfen, die Dinge deines Lebens sich denen zu stellen und im Gebet die Siege zu erringen. Ich habe überlegt, ob dieser Text, ob das irgendwie mit meinem Leben resoniert. Und mir sind zwei Dinge aus den letzten Wochen eingefallen. Vor ein paar Wochen stand eines unserer Kinder unter ja doch großem inneren Druck und war super angespannt. So angespannt, dass er eigentlich was ganz Tolles und Positives in seinem Leben sich nicht mehr vorstellen konnte und das eigentlich mehr oder weniger einfach lassen wollte. Aber Bianca und ich, meine Frau, wir dachten, ey, das ist eigentlich total gut für ihn oder für unser Kind, das macht total Sinn. Und wir haben dann versucht, den Druck zu nehmen und das Positive hervorzuheben, aber wir hatten einfach keinen Erfolg. Als es sich zuspitzte und eine Entscheidung fallen musste, da saß ich auf dem Fahrrad und Bianca schrieb mir, ey, es sieht nicht gut aus. Und in dem Moment war ich total hilflos und wusste nicht mehr, was ich machen sollte und habe in meiner Hilflosigkeit einfach angefangen, Wahrheit Gottes über unserem Kind zu proklamieren. Es ist dein Kind und du hast es gewollt, du hast es bei deinem Namen genannt und du hast Zukunft und Angst darf nicht das letzte Wort haben und es gehört dir und komm du zum Zug und was mir da alles eingefallen ist, was ich proklamiert habe über unserem Kind. 6 Minuten später, ich sitze immer noch auf dem Fahrrad, kommt wieder eine SMS von Bianca. Das Kind hat sich beruhigt, die Angst ist überwunden, es sieht gut aus. Der Sieg kam im Gebet. Letzten Sonntag war ich ja mit Predigen dran. Und normalerweise, wenn ich sonntags predige und mein Wecker ganz früh klingelt, dann wache ich auf und ich spüre total den Druck und die Anspannung vor diesem Tag. Die Predigt, die geistliche Verantwortung und so weiter. Letzten Sonntag wache ich früh morgens auf, der Wecker klingelt und meine ersten Gedanken sind, wow, ich darf heute predigen. Ich bin ein Verkündiger des Wortes Gottes. Was für eine Freude, was für ein Vorrecht. Das wird richtig stark heute. Ich stehe unter der Dusche und denke mir so, das hört sich überhaupt nicht nach mir an, was in meinem Kopf ist. Und ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Und dann dachte ich, ich habe nur eine Erklärung. Es müssen mehr Leute für mich gebetet haben als sonst. Das ist hier eine Sache Gottes. Und wenn ihr mich kennt, das ist wirklich nicht, wie ich sonntagmorgens aufstehe, wenn ich predige. Ich konnte es mir nur so erklären, dass Leute da waren, die einstanden im Gebet. Es bleibt, Gott kommt mit uns zum Ziel. Er ist der Anfang und Vollender unseres Glaubens. Und in dieser Gelassenheit, in dieser Geborgenheit dürfen wir leben. Aber Gott will unsere Nähe. Gott will unser Gebet. Gott will, dass du ihn mit einbeziehst. Er möchte mit dir zusammen leben. Er möchte mit dir kooperieren. Er möchte mit dir zusammenarbeiten. Er möchte, dass du ihn suchst und bei ihm bist und gemeinsam mit ihm das Leben gehst. Und manchmal entscheidet er sich, nur auf das zu reagieren, was du betest. Manche Themen, dann entscheidet er sich auf dein Gebet zu warten, auf deine Bitten zu hören. Die zweite Frage, die ich stellen möchte, ist, was lernen wir hier für unser Leben? Die Situation des Volkes Israel, ich habe es schon angedeutet, die kennen wir ja manchmal auch in verschiedenen Spielarten in unserem eigenen Leben. Manchmal werden wir in Dinge hineingezogen, in Kämpfe hineingezogen, in Themen hineingezogen, die wir gar nicht führen wollten. Und hier gibt es drei Dinge, die wir lernen können. Ich glaube, die erste Entscheidung, die Mose trifft, ist ein wichtiges Vorbild und ein weiser Rat, nämlich erstens, sich den Herausforderungen und Schwierigkeiten zu stellen und zweitens, Gott mit hineinzuziehen im Gebet. Ora et labora, es gehört beides zusammen. Mose ist nicht weggerannt. Hat nicht zugelassen, dass die Amalekiter einfach das Volk niederrennen und sich unterwerfen. Mose hat auch nicht übergeistlich reagiert und gesagt, ja Gott, du machst das schon. Gott, was du willst, das wird geschehen. Und ich halte es für wichtig. Weißt du, manchmal so in unseren Kreisen, da denken wir das tatsächlich so. Gott macht das schon, deshalb brauchen wir auch nichts tun. Wir versauen die Sache nur und stehen eh nur im Weg. Das ist nicht so. Gott will nicht unser Leben leben. Gott lebt auch nicht unser Leben, sondern er möchte uns befähigen, gemeinsam mit ihm das Leben zu gestalten, gemeinsam mit ihm uns den Themen zu stellen, den Herausforderungen und gemeinsam mit ihm Verantwortung zu nehmen. Aber der zweite Teil ist genauso wichtig. Mose nimmt Gott mit hinein in seine Situation, in die Herausforderung, in das Thema. Er erwartet auch letztlich von ihm Hilfe und Rettung. Und das gilt für unser Leben genauso. Du und ich, wir dürfen auch Gott mit hineinnehmen in alle unsere Themen. Denn am Ende, seien wir ehrlich, hängt es doch an ihm. Als der große Gott kann er Wunder tun, er kann Türen aufmachen, er kann Türen schließen, er kann vor dem Bösen beschützen, er kann uns Kraft geben, er kann uns Heilung ermöglichen, Erfolg ermöglichen, Gunst bei Menschen schenken. Wenn wir glauben, dass wir alleine unser Glückes Schmied sind, dann können wir zwar zu leben, aber es ist wahnsinnig anstrengend, weil es hängt am Ende alles von dir ab. Und wenn du mal nicht funktionierst, wenn du mal nicht das möglich machst, was du möglich machst, liegt die ganze Wucht des ganzen Lebens auf dir. Und Gott lädt dich ein zu sagen, ey, mach es mit mir, lass es uns gemeinsam machen. Du kannst nicht alles kontrollieren, aber ich kann alles kontrollieren. Ich kann sogar Menschenherzen wie Wasserbäche lenken. Und wir lernen hier, handeln und beten, das gehört bei Gott zusammen. Der zweite Punkt ist vielleicht der eigentliche, der mir für heute wichtig ist. Manche Siege schenkt Gott alleine im Gebet. Manche Siege schenkt Gott allein im Gebet. In manchen Themen deines Lebens bist du nur siegreich, wenn du sie vor Gott im Gebet bewegst und mit ihm das zusammen machst. Dass du ehrlich sagen darf, manche Themen deiner Kinder, manche Themen vielleicht deiner Ehe, manche Themen deines eigenen Herzens, manche Muster von Angst, Verunsicherung, vielleicht Sucht oder irgendwelche Themen, die du hast, die werden sich nur im Gebet mit Gott lösen. Manche Themen auf der Arbeit, manch beruflicher Werdegang, manches wird allein im Gebet entschieden. Und dann das Dritte, was wir lernen. Mose alleine im Gebet hätte nicht durchgehalten. Er braucht einen Aaron, er braucht einen Hur, die ihn stützen. Es stimmt, was Steffi vorhin gesagt hat, Beten ist manchmal gar nicht so einfach. Manchmal ist Beten eine große Herausforderung. Da gibt es alle möglichen Dinge, warum wir gerade nicht zum Beten kommen. Alle möglichen Dinge, warum wir es gerade nicht schaffen, irgendwie uns Zeit zu nehmen fürs Beten. Alle möglichen inneren Anklagen, warum es überhaupt keinen Sinn jetzt macht zu beten und wer bist du überhaupt und was glaubst du, was du bewirken könntest. Wir brauchen Menschen, mit denen wir gemeinsam beten, die an unserer Seite stehen, die uns ermutigen, mit uns gemeinsam die Hände hochhalten. Auch für die Dinge unseres eigenen Lebens. Darf ich dich fragen, ob du Menschen an der Seite hast, die mit dir für deine Themen beten? Darf ich dich fragen, hast du einen Aaron? Gibt es in deinem Leben einen Hur? Leute, die dir deine Arme halten und mit dir im Gebet stehen für die Dinge, die du vor Gott zu bewältigen hast. Klaus hat es vorhin so richtig gesagt, wir haben die Vision, dass jeder von uns Teil einer Kleingruppe ist. Aber nicht, weil das unsere Vision ist, nicht nur, weil es richtig ist, nicht nur, weil es weise ist, nicht nur, weil es klug ist. Ich glaube, jeder von uns braucht Menschen, weil wir es alleine nicht hinkriegen, weil wir alleine scheitern. Selbst ein Mose, dieser große Führer des Volkes, braucht Menschen, die ihm im Gebet helfen, beim Beten helfen, bis die Dinge durch sind, bis der Sieg im Gebet errungen ist. Und wenn Mose Leute brauchte, brauchst du dann keine? Wenn Mose Leute brauchst, glaubst du wirklich, dass du es alleine hinkriegst? Wir brauchen Menschen. Wenn jetzt wieder das neue Trimester losgeht und man wieder sich eintragen in Kleingruppen, an Kleingruppenthemen, wenn Klaus wirbt für Zweierschaften, für Freundschaften, wir machen das nicht nur, weil wir denken, das macht man halt so, sondern weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass wir das brauchen. Ich bin in einer Kleingruppe, weil ich eine Kleingruppe brauche. Ich habe Freundschaft, mit denen ich mich am Telefon zum Beten treffe, weil ich es brauche, dass für mich gebetet wird. Ich brauche es, dass Leute mit mir sich in meine Themen hineinstellen und für mich beten. Ich bringe auch meine Familie mit in diese Gemeinde. Warum ich das tue, hat ganz viele Gründe. Aber ein Grund ist, dass ich möchte, dass man für meine Kinder betet. Ich möchte, dass meine Kinder in der Gemeinde bekannt sind. Ich möchte, dass die Kindermitarbeiter jeden Sonntag meine Kinder sehen, weil wir beten nur für Leute, die wir kennen. Stimmt es auch in deinem Leben? Du betest nur für wen du kennst, oder? Betest du oft für Leute, die du nicht kennst? Ganz selten wahrscheinlich. Wenn du in keiner Kleingruppe bist, betest du auch für keine in deiner Kleingruppe, weil du hast keine. Hast du Leute in deiner Kleingruppe, mit denen du Woche für Woche zusammensitzt, für wen betest du automatisch mit? Für Leute, die dir am Herzen liegen. Von der ich möchte dich so ermutigen, sei Teil einer Kleingruppe, sei Teil eines Freundeskreises, sei Teil von Menschen, die miteinander und füreinander einstehen. Das ist nicht, weil es einfach nur klug und richtig ist und die Bibel da vielleicht, sondern weil wir es brauchen. Nächsten Sonntagabend starten wir in unsere Gebetstage als Gemeinde. Wir starten mit einem Lobpreisgottesdienst und dann gibt es noch Montagabend und Mittwochabend eine Veranstaltung in der Gemeinde, wo wir zusammenkommen und beten. In diesen 3 Tagen wird der Gebetsraum offen sein. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch für eine Stunde eintragen und gemeinsam im Gebetsraum, alleine mit anderen Leuten, wenn ihr wollt, beten vor Gott sein, für unsere Gemeinde, für diese Stadt, für konkrete Anliegen, die du vielleicht selber mitbringst. Vielleicht kannst du nicht in die Gemeinde kommen, vielleicht ist es zu weit, vielleicht hast du auch in den Abenden schon was vor, egal. Aber ey, wäre das nicht eine Einladung zu sagen, ey, in diesen Tagen bete ich zusammen mit 500 anderen Leuten und stehe vor Gott und nehme das Gebet ernst. Manche von uns werden fasten, werden auf Essen verzichten, manche werden auf Social Media verzichten, manche werden keine Serie gucken und wir sagen, ey, ich nehme mich ein paar Tage raus und sage, Gott, hier bin ich und ich meine es ernst und ich möchte mit einstehen, mit segnen für die Menschen, die du uns gegeben hast. Als ich diesen Predigt vorbereitet habe, war aber noch ein anderer Gedanke. Ich glaube, dass einige von euch Gott herausfordert zu sagen, ey, dass du für diese Gemeinde betest, für Menschen in deinem Umfeld, für Menschen, die und für die Vision aus dieser Gemeinde. Vielleicht könnte das dein Dienst an der Gemeinde sein. Vielleicht könnte das dein Ehrenamt für unsere Gemeinde sein. So wie andere unter der Woche 5 bis 7, 10 Stunden sich zum Wohl dieser Gemeinde einsetzen. Vielleicht spürst du, dass dein Herz klopft, dass dich Gott ruft, zu sagen, ich bete für diese Gemeinschaft, für die Ziele und für die Menschen dieser Gemeinschaft. Und dann kannst du einfach einen Nachmittag nehmen oder einen Abend nehmen oder was weiß ich, dir eine Zeit aussuchen von 3-4 Stunden, wo du im Gebet eintrittst für Leute aus der Gemeinde. Es gibt einen Leiter, es gibt einen, vielleicht den, also der beste Leiter in dieser Welt, der braucht keinen Hur und er braucht auch keinen Aaron. Ich möchte euch vorlesen aus Hebräer 7, 25 und damit schließen. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Jesus hat ein ewiges Priestertum. Er ist der Versöhner in alle Ewigkeit hinein. Und von ihm heißt es, dass er für dich betet in alle Ewigkeit und nicht aufhört, für dich einzutreten. Dein Name ist gekannt, deine Geschichte ist gekannt und Gott selbst, Jesus selbst steht vor seinem Vater für dich ein. Und er braucht keinen Hur, er braucht keinen Aaron dazu, er braucht keine gute Nacht und er braucht keinen Kaffee, er braucht nichts zu essen, nichts zu trinken. Er macht es unentwegt, unaufhörlich für dich, weil du ihm wichtig bist. Und wir dürfen lernen, mit ihm für die Dinge einzustehen, die er uns aufs Herz gelegt hat. Amen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir für diese Geschichte, für das, was das Volk Israel damals erlebte. Ich danke dir für den Text, den du bewahrt hast, dass wir ihn immer noch lesen dürfen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mit uns kooperieren möchte, der mit uns arbeiten möchte, der uns einlädt, dass du uns ernst nimmst. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns an dein Herz ziehst und dass du uns Freude am Beten schenkst. Und dass wir die Siege im Gebet erringen, die nur ans Gebet gebunden sind. Dass wir nicht nur bekannt dafür sind, den ganzen Tag zu wirbeln und zu machen und zu tun, sondern die wissen, dass wir einen Gott haben, der sich kümmert und der mit hineingezogen werden möchte und der wirken und handeln kann und will an uns und in unserem Leben. Ich möchte bitten, dass für die, die unter so einer Verdammnis sind, dass sie ständig denken, dass sie zu wenig beten und zu klein beten, dass du sie davon befreist. Gebet hat mit schlechtem Gewissen nichts zu tun, weil wir vor dir aufatmen und vor dir leben dürfen und es eine Einladung ist, die du immer und immer aussprichst. Und ich möchte dich bitten, dass die Gebetstage uns voller Freude und Kraft und Hoffnung erfüllen, dass wir gerne beten, dass wir fröhlich beten, dass du uns die Themen schenkst, dass du uns auch zu Menschen des Gebets machst und formst. Und dass wir erleben, wie du manche Dinge im Gebet oder durch das Gebet dann veränderst und uns Siege im Gebet schenkst. Jesus, die Welt, die steht an so vielen Stellen im Kopf. Und wir merken, dass wir auch wieder lernen müssen, einzustehen im Gebet, einzustehen für die Weltführer, für die Leute, die Macht und Einfluss haben. Lehre du uns neu beten, Jesus. Und danke für das, was du heute Morgen mit uns geredet hast. Hilf uns, es zu hören und anzuwenden. Amen.